Look at this.
That is amazing.
Thomas Wade with a steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Amazing.
Hallo und willkommen zu GutNext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit einer Doppelfolge. Das hat einen Grund. Gut, das kann man sagen, es sind Playoffs. Da kann man nicht genug Folgen machen. Aber vor allem lag es daran, dass ich die Woche bis unpässlich war. Also ich von Montag bis ja, quasi gestern, weiß auch nicht was, das war irgendein Virusinfekt. Nichts wirklich Wildes, aber ich war irgendwie echt nicht ganz da. Jetzt sagt ihr, boah, das haben wir dies ja schon öfter erlebt. Kann sein. Diesmal habe ich es aber gemerkt. Von daher gibt es heute zwei Teile. Ich werde einen Teil aufnehmen, Fragen-Podcast mit Playoffs. Das ist dieser Teil. Und dann im zweiten Teil wird es darum gehen, um alle anderen Fragen, die eben nicht mit Playoffs zu tun haben. Also es passiert im Sommer etc. pp. Das Ganze jetzt und nachher auch, Spoiler Alert, wird präsentiert von manscaped.com. Und jetzt, wo es Richtung Bikini-Season geht, auch für Männer, ja, in diesen Zeiten leben wir, fragen mich natürlich viele Leute, okay, also wenn ich jetzt wirklich mal einsteigen möchte mit Manscaped, was empfiehlst du denn? Ne, man will ja oft auch nicht irgendwie so kleckerweise Sachen sich dann zulegen, weil dann im Endeffekt wird es halt teurer, als wenn man einmal vielleicht einen guten Bundle-Deal macht. Und deshalb habe ich da was für euch, also ich nicht, sondern Manscaped natürlich, und zwar das Platinum Package 5.0. Da habt ihr eigentlich alles drin, was man so braucht. Gut, der Beard Hedger ist nicht dabei, wenn es euch so geht wie mir, dann ist es sowieso Overkill. Aber der Lawnmower 5.0 ist dabei. Natürlich der Weed Whacker 2.0 ist dabei. Ist sogar der Lawnmower 5.0 Ultra, wenn ich mich nicht ganz täusche. Sprich, das Neueste, was sie da anbieten. Also mal mit dem Langhaarschneider aus diesem Foil Blade, dass man so ein bisschen trocken rasieren kann. Dann kommen alle Sachen dazu wie ein Shampoo, ein Conditioner, Body Wash. Für untenrum Ähnliches. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Also es sind Sachen, die euch an den Sack schmiert, so Punkt. Da müsst ihr selber wissen, ob es für euch cool ist. Es ist relativ cool. Und es gibt noch so einen Körperschwamm, aber eigentlich aus Gummi, glaube ich. Probiert's aus. Ich kann es empfehlen, das Deodorant auch und die Kulturtasche und die Shorts sowieso. Mhm. Next20 ist der Code. NEXXT20. 20% auf alles. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und nicht zu unterschätzen, natürlich auch noch Free Shipping. Fangen wir an mit der ersten Serie, die ich besprechen will. Und ich werde ein bisschen was dazu sagen, erstmal zur jeweiligen Serie. Wir fangen im Westen an und dann zu euren Fragen kommen. Fangen wir an mit Denver gegen Minnesota. Und ich habe mit dieser Serie ein grundlegendes Problem. Oder generell mit Spiel 2 habe ich ein grundlegendes Problem. Vorneweg gesagt, das ist für mich die momentan interessanteste Serie, auch wenn es 2-0 steht. Das ist für mich die Serie, wo der beste Basketball bisher gespielt wird. Und das sind für mich zwei Teams, wo ich jetzt unterschreiben würde, wenn mich heute jemand fragen würde, okay, du musst jetzt hier dich festlegen, wer gewinnt die Western Conference. Dann würde ich sagen, ja, der Sieger kommt aus dieser Serie. Ist ein bisschen verfrüht sicherlich. Und sicherlich werde ich damit auch den Leistungen von von Dallas und von Oklahoma City nicht hundertprozentig gerecht. Aber das wäre jetzt so, wenn ihr ein Power-Ranking haben wollen würdet, und das kann man ja gefühlt jeden Tag neu aufstellen in den Playoffs, dann wären für mich diese beiden Teams im Westen 1 und 2. Wahrscheinlich sogar in der NBA 1 und 2, einfach weil wir nicht wissen, was mit Kristaps Porzingis Richtung Playoffs ist. Und Boston hat ja ganz andere Probleme, da kommen wir gleich noch zu. Warum habe ich also mit dieser Serie ein Problem? Ihr habt das ja sicherlich auch schon mitbekommen, wir haben hier drüber gesprochen, wir haben auch schon an anderer Stelle drüber gesprochen, dass es durchaus so ist, dass die NBA schon während der Saison die Regelauslegung justiert hat. Die Amerikaner sprechen auch von Regeländerungen, soweit würde ich da jetzt nicht gehen, aber schon sagen, Sachen, die die ersten 3-4 Monate faul waren, waren dann nach dem All-Star-Weekend auf einmal nicht mehr faul. Oder zum Teil erst sehr spät faul, sagen wir es mal so, fürs gleiche Vergehen war der Graubereich, so nenne ich das immer, irgendwann mal größer. Ging natürlich vor allem um Kontakt am Dribbler, diese ganzen Geschichten, die unter dem Bereich Handshaking etc. fallen. Und Foul-Hunting natürlich, also wo Offensivspieler Kontakt provozieren, das war dann in der jüngeren Vergangenheit direkt immer faul und mittlerweile ist es so, dass man sagt, nö, also das, da lassen wir uns nicht mehr für dumm verkaufen als Referees. Das geben die Regeln zwar her, aber wir geben euch das nicht, weil es eben auch ein Graubereich ist. Und damit habe ich erstmal per se gar kein Problem. Das Pendel war zu weit in Richtung Offensive ausgeschlagen, was das angeht, was die Interpretation angeht. Wir hatten da ja auch schon ein paar andere Justierungen Richtung Defensive, wenn ich erinnert von vor, war das 2 Jahre ist schon her, ne? Trae Young, James Harden, das Foul Hunting hat man da ja schon abgestellt. Oder zumindest hat man da gewisse Dinge nicht mehr durchgelassen. Und so konnte man da verfolgen, in den letzten, sagen wir, 2 Jahren, dass, wie gesagt, das Pendel wieder zurückgedreht wurde oder zurückgedrückt wurde Richtung Defensive. Jetzt sind Playoffs. Und Playoffs traditionell, da wird mehr zugelassen. Ne? Let them play, let the players play, wie immer man das bezeichnen möchte. Man hört es ja oft auch in den Übertragungen der amerikanischen Kollegen. Und wir hatten, glaube ich, im Fragenstream letztens oder ich weiß gar nicht, oder im Fragen-Podcast auch die eine Frage nach dem Motto: ah, in den Playoffs ist das ja kein Foul. Ne? Ist das richtig, das so zu sehen? Und das alles, was ich gleich sage, geht auch ein bisschen in die Richtung. Aber was meine ich jetzt wirklich? Ich meine Spiel 2 der Serie Denver gegen Minnesota. Und ich glaube, ich muss da ein bisschen ausführen, weil das vielleicht nicht jedem so klar ist oder bewusst ist, wovon ich spreche, vor allem, wenn man nicht selber Basketball gespielt hat. Also, ich finde, es gibt 2 Sachen. Es gibt Physis, und es gibt klare Fouls. Ich muss jetzt hier mit zum Ab. Was mache ich damit? Also es gibt Geschichten, und ich nenne gleich Beispiele, damit es klarer wird. Die fallen uns mit dem Begriff physisch. Physisches Spiel, Physis, Physical, bla bla bla. Also Dinger wie, ich zum Beispiel in der Defense, abseits des Balles, mein Spieler will einen Block stellen, ich weiß das. Ich laufe ihm in den Laufweg, versuche ihn wegzubumpen, nennt man das ja, hat man es früher zumindest genannt. Also ich stelle mich in den Weg, Körper rein, er kann nicht dahin laufen, wo er hin möchte, weil ich ja da einfach stehe und er muss um mich rumlaufen oder im Weg, es kommt zum Kontakt. Wir beide drücken so ein bisschen und entweder kommt er an oder kommt er nicht an. Selbst wenn er den Block stellt, bin ich noch nah dran und drücke ihn vielleicht so ein bisschen noch zur Seite, damit der Block nicht den Winkel hat, den er gerne möchte oder den er vielleicht sein Dribbler vielleicht braucht oder das gleiche natürlich auch für indirekte Blöcke, also Blöcke weg vom Ball, dass da vielleicht der Shooter, der da rumkommt, nicht unbedingt den Winkel nehmen kann, wie er gerne möchte. Dann geht es weiter mit der Blockbekämpfung. Also ne, wenn ich der Blocksteller, Verteidiger bin, switche ich, springe ich dann zum Beispiel auch in den Weg des Offensivspielers, der den Block gestellt bekommt, bin ich da auch physisch, doppeln wir vielleicht, wenn es ein direkter Block ist danach, bin ich da, lasse ich ihn mit spüren. Gleiche gilt vielleicht auch zum Beispiel für die Defensive. Man sagt ja immer, ey, bleib an der Hüfte, und wenn du über den Block rüber kämpfst. Also kämpfe ich mich da gut rüber, habe ich die Hand an der Hüfte, drücke ich vielleicht den Mann, der um den Block raufen will, auch ein bisschen raus, damit er nicht direkt dann da quasi um die Ecke laufen kann und zum Korb curlen oder solche Geschichten. Das ist für mich alles physisch. So. Jetzt merkt ihr aber vielleicht, dass da ein Begriff gefehlt hat. Festhalten. Denn da ist für mich der Graubereich zu Ende. Und jetzt mag das sein, dass das eine höchstgradig individuelle Sichtweise von mir ist. Aber ich habe auch mal ein paar Jahre gespielt. Sicherlich nicht NBA, far from it. Aber das ist für mich der Punkt, wo es dann aufhört. Alles, was, also nicht alles, aber in der Regel die Sachen, die ich gerade beschrieben habe, in den Weg stellen, mit dem Ellenbogen, also mit dem Unterarm arbeiten, ne, Leute wegdrücken, nicht stoßen, ne, aber sagt wegdrücken, körperlich arbeiten im Rahmen des Erlaubten, heißt es ja auch so schön. Das ist für mich vollkommen okay. Das zeichnet für mich auch eine gute Defensive aus, dass ich in diesen Interpretationsspielraum mich bewege, dass ich da eine Physis zeige, auch eine gewisse Härte. Also wenn jemand ne, mit Speed auch in den Block reinlaufen will, muss der hinstellen will, ich bin davor und ich hau mich da rein. Also nicht, ich hau ihm gerne rein, sondern ich hau mich in diesen Laufweg rein, dann ist das auch physisch. Das tut ja auch beiden Seiten dann manchmal auch weh. Und vor allem ist es was, was dir als Offensivspieler nicht nur nervt, sondern auch dich körperlich fordert, weil du ja durch Kontakt durcharbeiten musst. Den gleichen Block stellst du vielleicht in 82 Partien in der regulären Saison einfach so, gehst du hin, stellst dich hin, okay, wartest und gehst weiter. Da ist es aber auf einmal dann so, nein, du musst erstmal drei Meter, bevor du eigentlich da ankommst und hinkommen willst. Da musst du schon erstmal irgendjemand aus dem Weg bumpen. Dann musst du vorbei, weiter und immer weiter arbeiten, bis du da irgendwann stehst. Und dann stehst du vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt da. Dann kriegst du vielleicht einen Offensivfoul. Das ist das, was für mich physischen Basketball ausmacht in diesem Beispiel. Natürlich gibt es auch noch Rebounds etc., Post-Defense. Ich wollte nur jetzt mal ein Beispiel nehmen, was für meinen Begriff auch sehr, sehr gut auf dieses Spiel 2 Denver gegen Minnesota passt. Wenn das auch so gelaufen wäre, würde ich da jetzt gar nicht drüber sprechen. Aber ich fand, in Spiel 2 gab es leider Gottes einige Szenen in der ersten Halbzeit, wo für meine Begriffe eine grandiose Verteidigung Minnesotas leider durch mangelnde Foulpfiffe für mich persönlich jetzt entwertet wurde, weil man einfach gesagt hat, okay, ihr dürft den Gegenspieler festhalten. Und ich meine jetzt nicht den Spieler mit Ball. Das wird in der Regel dann auch gepfiffen. Aber eben den Spieler ohne Ball. Ne, ich will irgendwo hin. Meinetwegen ist, es gibt einen Screen, eine Abseits des Balles. Ne, zwei Offensivspieler aufeinander oder wollen dann vorbeilaufen. Defense muss eine Entscheidung treffen. Wie machen sie das? Defense muss, wie ich es gerade beschrieben habe, physisch verteidigen. Aber die Defense behilft sich mit einem Griff vielleicht an die Hüfte oder an die Schultern. Der Verteidiger kann in dem Moment nicht wirklich, oder der Angreifer kann im Moment nicht wirklich dahin gehen, wo er möchte. Das Timing gerät durcheinander. Man lässt wieder los. Es gibt keinen Pfiff. Der Offensivspieler denkt auch gerade, also ich wurde gerade festgehalten, wieso gibt es keinen Pfiff? Und so zerstört man natürlich komplett Timing in der Offensive. Man frustriert den Angreifer. Man sorgt dafür, dass eben der Angriff des Gegners nicht wirklich ins Laufen kommt. Plus eben der normalen physischen Defense, die Minnesota wahnsinnig gut macht. So. Und da ist aber für meine Begriffe viel zu viel durchgehen gelassen. Und eben auf Seiten Minnesotas. Ich sage das jetzt nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Denver hier in Schutz nehmen will, sondern Denver verteidigt nicht so. Generell schon nicht. Die sind nicht so wahnsinnig physisch. Die sind nicht so physisch wie Minnesota. Und sie haben auch diesen Fight, sag ich mal, in dem Sinne nicht angenommen. Also das klingt natürlich erstmal negativ, denkst du, okay, wenn sie den Fight nicht angenommen haben, worüber reden wir hier? Dann können sie auch aufhören, sich zu beschweren und dann müssen sie halt mitspielen. Ich sehe das auch so, wenn es um physischen Basketball geht. Wenn es aber um dieses festgehaltene Abseits des Balles geht, und dafür gibt es ja Regeln, Freedom of Movement, dass es eigentlich nicht erlaubt ist. Das ist schon ein ziemlicher Step, zu sagen, okay, die pfeifen das nicht, das ist ein klares Foul, das machen wir das auch. Das kriegt man manchmal auch nicht so wirklich, glaube ich, gleich von 0 auf 100 rein während einer Partie. Und da muss ich sagen, haben sich die Referees nicht mit Ruhm bekleckert. Da ist zu viel durchgegangen. Da wurde physischem Spiel zu unfairem Spiel. Wir sagen nicht über 48 Minuten und auch nicht jeder Angriff. Aber für mich waren das genug Szenen, dass ich mir das echt aufgeschrieben und gesagt habe, okay, das ist einfach zu viel. Da ist es zu weit Richtung Defense ausgeschlagen. Und hat dann auch dazu geführt, dass das ein sehr hektisches Spiel wurde. Ne? Gerade in der ersten Halbzeit, wir kommen gleich zu Jamal Murray und Co. Es ging auch direkt los, dass für meine Begriffe relativ klare Kontakte nicht gepfiffen wurden. Und ich meine, wenn ihr hier schon ab und zu mal zugehört habt, dann wisst ihr, also ich bin ja wirklich einer der allerletzten, die irgendwie die Referees nicht in Schutz nimmt, weil ich auch mal gepfiffen habe und ich weiß, wie schwer das ist und auf dem Level auch, wie schwer das ist. Und mir auch bewusst ist, dass Referees Fehler machen. Natürlich, es gibt kein perfekt gepfiffenes Spiel, genau wie es kein perfekt gespieltes Spiel gibt im Basketball. Und die Refs haben für mich in diesem Spiel 2, leider gerade in der ersten Halbzeit, eine sehr, sehr diskutable Leistung gebracht, sagen wir mal. Und diese Linie, die da erlaubt wurde, war eine, finde ich, die so einem Spiel in den Playoffs, der Wichtigkeit so eines Spiel 2 ist natürlich auch, wenn da auch schon das Auswärtsteam Spiel 1 gewonnen hat, obwohl es eigentlich egal ist, welches Spiel es gewesen wäre. Das wurde einfach diesem Playoff-Basketball nicht gerecht, was wir da gesehen haben, leider Gottes. Und ich sag direkt, bevor die Kommentare kommen, wenn ihr große Anhänger des 90er-Jahre-Basketballs seid und der Pistons von Isaiah und Rodman und Co. Und der Knicks, dann kurze Zeit später von Pat Riley und eventuell anderen Basketballschlägertruppen und die vergöttert. Okay, das ist dann eure Sicht der Dinge. ist okay, kann man feiern, muss man aber nicht, denn es geht ja auch viel, viel besser defensiv, auch ohne Festhalten, harte Fouls etc., was einfach viel zu oft, viel zu glorifiziert wird. Und natürlich ist das, was Minnesota da gespielt hat, extrem weit von diesen ja, basketballischen Schlägertruppen da stellenweise entfernt. Das meine ich gar nicht. Ich möchte darauf hinführen, dass ich sage, das war einfach schlechter Job der Referees, da wurde zu viel zugelassen und ein Team, Denver in dem Fall, ist damit nicht klargekommen. So. Und bei aller Liebe, die ich auch habe für physischen Basketball, und ich finde es toll, was in den letzten Monaten passiert ist, die Entwicklung, die die NBA da in dieser Hinsicht genommen hat, das war einfach zu viel. Und das war falsch. Und ich bin extrem gespannt, wie das in Spiel 3 läuft. Denn ich bin mir sicher, dass die Liga das auch so gesehen hat. Das ist vielleicht mal die Frage von Leuna Lukas. Was sagst du dazu, dass Jamal Murray nur eine Geldstrafe dafür bekommen hat, zwei Gegenstände aufs Feld geworfen hat und hier die Geldgeste zu den Referees gemacht hat? Allein für diese Geste hat Rudy Gobert vor 1 bis 2 Monaten dieselbe Strafe wie Murray erhalten. Genau das meinte ich eben, was ich schon bei Murray angedeutet habe, dass ich darüber sprechen möchte. Wenn ihr euch nochmal diese erste Halbzeit anschaut, Jamal Murray ist super schnell auf 180. Und der Grund, warum er erst ein Handtuch und dann halt dieses Heating Pack aufs Feld wirft, waren die Referees. Es war einfach eine sehr, sehr diskutable Leistung da, gerade in der ersten Halbzeit. Ich glaube, die Szene, wo das passiert, ist ja auch dieses Offensivfoul, was meiner Ansicht nach auch relativ klar ist von Karl Anthony Towns, der, glaube ich, erst einmal in, glaube ich, Kentavious Caldwell-Pope reingeht und dann nochmal, und beides Male wird nicht gepfiffen. Michael Malone, das ist ja alles, was war es, glaube ich, war das Ende erste Viertel, Anfang zweite Viertel oder so, Michael Malone direkt auf dem Feld, ne, voll im Gesicht der Refs. Und dass die Strafe für Murray für diese Aktion so gering war, will mir eigentlich halt nicht in den Kopf. Jetzt kann man dich wieder herrlich Verschwörungstheorien bemühen und sagen, na gut, das sind Playoffs, ne, Spiel 3, wenn Murray nicht dabei ist, dann steht es 0-3 und dann ist die Sache hier durch. Kann man natürlich machen. Glaube ich aber nicht, dass das der Hauptgrund ist. Sondern ich würde mich nicht wundern, weil die NBA guckt natürlich drauf, gerade auch in den Playoffs. Ne, diese Spiele werden ja auch nicht nur in den letzten 2 Minuten, Two-Minute Report kriegen wir ja immer, aber nee, das wird ja angeschaut, es wird ja bewertet, was die Refs da gemacht haben, genau wie in der regulären Saison ja auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da den Referees gesagt hat, pass auf, das war einfach zu viel. Und dass man auch ein gewisses Verständnis vielleicht hat dafür, wie Mike Malone reagiert hat, aber eben auch dann Murray. Natürlich ist das indiskutabel, dass das nicht geht, dass man Sachen aufs Feld wirft, vor allem wenn das Spiel läuft und da eine Verletzungsgefahr entsteht. Er hätte auf jeden Fall auch gesperrt werden müssen. 100%, dass er nicht gesperrt wurde, zeigt mir aber irgendwo, und das ist natürlich auch Spekulation, ich verstehe das alles, ne? Aber ich würde mich schon sehr wundern, wenn A, wie gesagt, das nicht damit zu tun hatte, dass diese Leistung einfach nicht gut war in dieser ersten Halbzeit, und ich würde mich auch sehr wundern, wenn wir die gleiche Linie nochmal in Spiel 3 sehen. Das ist ja auch nichts Neues in der Geschichte der NBA, dass in Playoff-Serien, wir sehen es ja auch gerade bei Knicks gegen Pacers. Die Pacers haben da eine Einreichung gemacht bei der Liga mit 78 Pfiffen, von denen sie gesagt haben, naja, in den ersten beiden Partien sind die Pfiffe halt falsch genommen worden oder sie sind gar nicht genommen worden, was aber falsch war. Und natürlich reicht man das ein, damit es angeguckt wird von der Liga, aber auch natürlich vom Referee-Büro, sage ich mal, und da was justiert wird. Und wenn ihr erinnert, früher auch ein Phil Jackson hat ja noch auf Pressekonferenzen dann quasi über die Medien mit den Referees gesprochen. Es gab ja auch stellenweise dann so Videos, die man eingeschickt hat und gesagt, achtet mal auf Spieler so und so, der macht gegen uns das und das, hier haben wir ein paar Szenen zusammengeschnitten, das ist eigentlich ein Foul. Also das passiert ja immer, das sind Sachen, die einfach auch gang und gäbe sind. Aber wie gesagt, ich erwarte, dass die Liga da wahrscheinlich auch im vorauseilenden Gehorsam da mit den Refs sprechen wird, die Spiel 3 von diesen beiden Teams, also Denver und Minnesota, pfeifen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Denver kein Video Richtung Liga schickt und sagt, passt mal auf, die Szenen hier, oder auch schon geschickt hat, aber sicherlich, die Szenen hier, das geht gar nicht, das hat nichts mit Basketball zu tun, wie wir den eigentlich hier spielen wollen. Aber vielleicht mal zu Murray. Das war eine blinde Aktion, durch nichts zu entschuldigen, auch wenn man eventuell sich herleiten kann, woher das kam. Wie gesagt, aufgrund dieser Fehlentscheidung. Er hätte im Spiel schon rausfliegen müssen, wenn wir ehrlich sind. Er hätte gesperrt werden müssen. Und noch on top hätte er eventuell auch zur Verantwortung übernehmen können. Es war ja so, dass gestern dann zum ersten Mal, gestern zum ersten Mal dann wieder eine Pressestunde gab, nach dem Spiel hat er sich nicht geäußert gegenüber den Medien. Dann haben sie ihn gefragt, ja, was war da eigentlich genau jetzt los? Und er hat gesagt, ja, ist jetzt 2 Tage her, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, wir gucken nach vorne. Das ist natürlich, also an Feigheit ja nichts zu überbieten. Da muss ich sagen, bin ich auch echt enttäuscht vom Spieler Jamal Murray, was mir natürlich total egal sein kann. Aber ich denke mir, wenn dir sowas passiert und du 2 Tage drüber schlafen kannst, dann denke ich, ist es nicht viel verlangt zu sagen, wenn die Presse dann fragt danach, weil ich denke, auch das konnte man kommen sehen, dass man danach gefragt wird, dass man sagt, pass auf, das war für mich super frustrierende erste Halbzeit, Menge Kontakt, ich dachte, da war viel, viel Foul dabei. Würde ich das nochmal machen? Nein, tut mir wahnsinnig leid, das war vollkommen außerhalb meines normalen Charakters. Bitte, ne, junge Basketballer, tut mir das nicht nach. Egal was passiert, das muss man besser handeln, als ich das gehandelt habe. Wird nicht mehr vorkommen. Ich glaube, damit können wir es bewenden lassen. Das hätte vollkommen ausgereicht. Von daher, ja, eigentlich nicht nachzuvollziehen, dass die Sperre, dass es keine Sperre gab. Auch der Preis, sage ich mal, 100.000, das ist für Jamal Murray, habe ich letztens auch gehört, irgendwie normalerweise in der Saison ein Viertel, was er verdient. Also 100.000 kriegt er so für ein Viertel von 82 Partien. Das ist natürlich extrem wenig. Wenn er gesperrt wäre, wenn du während der regulären Saison gesperrt wirst, dann ist ja da quasi ein Game-Check, also ein 82stel deines Gehalts ist weg. Das hätte es hier mindestens sein müssen, denke ich. Also wahrscheinlich eher 400.000, 500.000. Katastrophe, die ganze Situation, wie gesagt, was dazu geführt hat und wie es jetzt gehandelt wurde. Hoffen wir einfach, dass wir basketballerisch in Spiel 3 einfach ein tolles Spiel kriegen, ohne großartige Auswirkungen von den Referees, weil wir wollen, dass das basketballerisch entschieden wird. Dazu war ja die Frage von Dave Star. In den Playoffs gibt es eine härtere Linie, was Fouls angeht. Trotzdem werden manchmal Fouls gepfiffen, wenn der Offensivspieler hart zum Korb zieht und der Verteidiger nur zurückweicht. Was sind die Kriterien bei Drives, damit es ein Foul ist? Ich glaube, das Problem liegt hier ehrlich gesagt in der Frage. Und zwar, die Frage impliziert ja, dass Referees das immer richtig sehen. Das ist aber nicht so. Wie gesagt, es gibt kein fehlerfrei gepfiffenes Spiel. Ich weiß, dass das bei uns immer irgendwie eingebaut ist. Lernst du in der Champions League bei den Bayern ja auch. Wenn Fehler passieren, wir als Fans oder auch als Spieler denken, was kann doch nicht sein? Ist doch klar. Aber wenn man es halt nicht richtig sieht, also nicht im Sinne von, man hat es nicht richtig gesehen können, weil einer stand davor, sondern man kann ja auch klar irgendwas sehen, gerade bei Drives, gerade wenn zwei Bewegungen ineinander gehen oder auch wenn er zurückgeht, man kann das ja oft gar nicht in dieser Tiefe auch genau erkennen. Wie gesagt, es ist einfach manchmal auch für die Referees extrem schwer oder gar nicht zu sehen. Und selbst wenn es dann zum VAR geht oder zum Videobeweis ins Review Center, selbst dann nochmal, es muss ja klare Beweise geben, dass es dann kein Foul war. Und wenn es nur jetzt um Härte von Kontakt geht, es gibt ja dieses Incidental Contact-Ding, klar, aber das ist auch wahnsinnig schwer zu bewerten, denn wenn wir über Graubereiche uns streiten, darüber zu spekulieren oder zu richten, ist dieser Kontakt jetzt einer, der eine Konsequenz hat für den Angreifer oder nicht? Bei Drives, das ist natürlich auch, da wird es immer Fehler geben. Immer. Und deshalb sehen wir auch immer Fehler. Auch weil wir natürlich für jede Aktion 2, 3, 4, 5 Wiederholungen haben. Trotz VAR wird es Fehler geben. Von daher, es gibt natürlich Kriterien bei den Drives. Ne? Die ganzen NBA-Regeln stehen ja auf NBA.com. Einfach NBA.com eingeben, Rules, und dann findet ihr alle Regeln und könnt euch das selber durchlesen. Aber das Regelwerk an sich wird euch auch nicht die Antwort darauf geben, warum bei manchen Drives, wo es wenig Kontakt gibt, ein Foul gibt und bei anderen halt nicht. Es ist eben immer dieser Interpretationsspielraum eingebaut und der ist einfach dann oftmals, das heißt oftmals, so oft kommt es ja auch nicht vor, aber es ist relativ häufig dann so, dass es einfach, wie gesagt, eine Tatsachenentscheidung in dem Moment ist. Und damit müssen wir leben. Wir werden keinen perfekten Referee bekommen. Selbst wenn die KI irgendwann übernimmt, bin ich mir auch sicher, dass es dann nicht perfekt ist. Aber vielleicht müssen wir uns auch, wisst ihr, mit solchen Sachen habe ich auch gar kein Problem. Ne? Wie gesagt, es gibt immer Szenen, die nicht klar sind. Ich habe ein Problem damit, und damit beende ich jetzt auch hier diese Schiri-Nummer, wenn eben die Linie der Referees so weit ausschlägt Richtung, wir lassen Physis durchgehen, dass eben klare Fouls, die auch regeltechnisch Fouls sind, zum Beispiel das Festhalten, wenn die einfach nicht geahndet werden. Weil dann verlierst du als Spieler auch den Leitfaden irgendwo, an dem du dich langhangelst. Selbst wenn die Linie dann so ist, dass es halt, nö, festhalten, ich halte mir diesem Festhalten, was denn das Wort ist, fest. Aber ne, selbst wenn irgendwas, was sonst klar faul ist, auf einmal kein faul ist, das ist als Spieler wahnsinnig schwer, dann diese Linie selber einzubauen. Genau, als wenn man sagen würde, okay, also heute habt ihr einen Schritt mehr. Das könnte man auch nicht von heute auf morgen einfach durchziehen. Von daher, wie gesagt, es gibt kein perfektes Spiel, aber man sollte wirklich die Regelstruktur aufrechterhalten. Andi Wörer-Leitner fragt nochmal, welche Fragen hatten wir an Minnesota vor und während der regulären Saison, beziehungsweise vor den Playoffs, und wie haben sie diese beantwortet? Ich habe sie nicht wirklich weit kommen sehen, denke aber mittlerweile, ich unterlag einem Bias aus der Vergangenheit der T-Wolves oder Timberwolves, so wie man letztes Jahr dachte, Denver kommt nie über ein gewisses Level hinaus. Naja, es ist natürlich sehr individuell. Also ich weiß nicht, welche Ideen oder Limits du hattest, wenn es um Denver und Minnesota ging. Bei Minnesota vor der Saison, wenn ich mich richtig erinnere, unsere Preview auch, da war natürlich die Frage, wie funktioniert das mit Towns und Gobert zusammen? Sind die beide spielbar, gerade auch defensiv? Nachdem wir vergangenes Jahr dieses Experiment eben nur sehr begrenzt sehen konnten, weil Towns eben ewig verletzt war. Jetzt hat Towns dieses Jahr auch relativ lange raus, aber nicht so lange wie vergangenes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben das Trainingslager zusammen gehabt. Es hat wahnsinnig gut funktioniert, gerade defensiv. Anthony Edwards hatten sicherlich auch nicht viele auf dem Schirm als ja, der diesjährige Empfänger der Next Michael Jordan Trophäe. Vergangenes Jahr war ja Jimmy Butler, der Sohn von MJ. Jetzt ist es Anthony Edwards. So kamen halt da viele Sachen zusammen. Vergangenes Jahr, wenn ich mich erinnert, war halt auch McDaniels nicht dabei, weil er ja sich selbst verletzt hat durch diesen Faustschlag. Letztes Jahr gab es ja auch die Nummer mit Rudy Gobert und Slow-Mo auf der Bank im Play-In, wenn ihr euch erinnert. Da ist ja viel zusammengekommen. Gobert war auch nicht Gobert, wenn man ehrlich ist, ne, der auch letztes Jahr angeschlagen gespielt hat. Und dieses Jahr hat das eben alles wahnsinnig gut zusammengepasst. Ich glaube, was ich vergangenes Jahr auch öfter mal gesagt habe, dass natürlich, wenn du mit zwei Big Men spielst, dass du defensiv ein paar Sachen vielleicht ein bisschen anders machen musst, dass du dich mal dran gewöhnen musst, wie das ist mit zwei so langen, weil das ja die allermeisten nicht gemacht haben. Das hat eine Zeit gebraucht. Und es braucht eben auch eine gewisse Zeit, um das sich dabei einzuspielen. Die haben sie dieses Jahr gehabt. Und was wir, glaube ich, bei Minnesota sehen, ich meine, ich will es jetzt nicht zu übermäßig versimplifizieren, aber wir haben einen Schritt zum Superstar bei Anthony Edwards. Das hat sich die ganze Saison angedeutet. Wir haben ein Zusammenkommen einer physischen, intelligenten und hungrigen Defensive. Ne, mit einem tollen, zerebralen Verteidiger auf der Eins, mit Mike Conley, der auch viel redet, mit dem Ringbeschützer da hinten, mit Gobert, mit dem Karl Anthony Towns, der sich, sagen wir mal, wie es ist, weniger, wahrscheinlich sogar viel weniger, komplett Aussetzer defensiv leistet, als das früher der Fall war. Anthony Edwards, der diese Rolle als Defensivstopper, wenn er den sie dann spielen muss, auch annimmt. Wir sagten McDaniels, der einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht hat. Nickel Alexander Walker haben sie extrem aufgebaut. Nas Reed kommt von der Bank, kann dich auch an der Dreierlinie kaputt machen und gleichzeitig defensiv halt ziemlich zupacken. Also es ist schon ein tolles, tolles, tolles Gesamtpaket. Und ich denke, und das ist immer schwer jetzt für die Allgemeinheit zu sprechen, aber ich glaube, der allgemein interessierte NBA-Fan, der nicht unbedingt viel nach Minnesota geguckt hat, hat wahrscheinlich auch dann einen Bias gehabt, dass man halt von den Jungs da irgendwie keinen wirklich auf der MVP-Superstar-Rechnung hatte. Edwards schwamm das ganze Jahr in der erweiterten MVP-Diskussion mit, auch vollkommen zu Recht. Aber ansonsten, Towns, den wollten ja irgendwie alle immer traden. Conley war zu alt. Gobert ist sowieso eine Wurst. Und Reed und wie sie alle heißen, ja, who cares? So, ich glaube, so kann man zusammenfassen, warum viele sie nicht auf der Rechnung hatten. Vielleicht hat man auch Fragen Richtung Shooting gehabt. Das kann auch sein, wie gesagt, mit der größeren Aufstellung. Aber alles, was Karl-Anthony Towns macht, ist ja werfen. Gut, er postet auch auf, aber ihr wisst, was ich meine. Von daher, ja, und ich glaube, jetzt haben sie alle Fragen, vielleicht nicht alle schlussendlich, aber viele, viele Fragen haben sie beantwortet. Natürlich muss man erstmal auch jetzt mit einer 2-0-Führung, wenn man zwei Spiele auswärts gewonnen hat, so eine Serie erstmal closen. Aber bisher ist es fulminant, wie sie auftreten. Tolle Verteidigung, tolle Energie, ein Team, was zusammensteht. Die Bilder, als sich Chris Finch verletzt hat, wie sie um ihn rumstehen, etc. Das ist einfach, man merkt einfach, es stimmt bei dieser Mannschaft. Und absoluten Respekt. Aber ich würde auch sagen, wenn ich sage, jetzt momentan sind sie natürlich der Favorit für mich in der Eastern Conference, muss man aber auch sagen, dass sie da jetzt vielerorts schon zum Meister gemacht werden. Ich glaube, deswegen spielen wir ja eigentlich auch die ganzen Playoffs, damit sowas dann auf dem Feld entschieden wird. Und da muss man vielleicht ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, denke ich. Vielleicht noch abschließend, was ich jetzt so erwarte in den Partien, oder Partie 3. Partie 3 ist natürlich jetzt so ein Kitchen-Sink-Game für Denver. Es war natürlich schon so ein Spiel 2, dass die Defensive, aber genau auch, wie gesagt, was von den Schiris zugelassen wurde, einfach Denver komplett aus dem Rhythmus, das ihre Offense gebracht hat und auch frustriert hat. Ne? Deswegen auch diese Szene von Murray. Wir wissen natürlich nicht, wie fit Murray ist, aber ich würde mich schon wundern, wenn Spiel 3 nicht eine Partie ist, wo wir wirklich alles sehen, was Denver irgendwie, ne, irgendwie reinwerfen kann. Also ich würde denken, wir sehen eine Menge Post-ups auch von Jokic sehen, um das Thema da ein bisschen zu forcieren. Ich denke, wir werden Situationen sehen, wo man versucht, ne, diesen Druck von Minnesota ins Leere laufen zu lassen und dann eben den Ball laufen zu lassen. Der Ball hat die meiste Luft, ne? Closer zu attackieren, im zweiten Drive zu agieren, um dann eben die Defensive komplett auseinander zu bringen. Das wird schwer genug. Minnesota wird sicherlich natürlich brennen, ne, die Arena dort. Die Fans wissen natürlich auch, was da jetzt auf dem Spiel steht. Und natürlich ist Denver Außenseiter. Aber ich denke, Spiel 3 ist wirklich 50-50. Und freue mich brutal drauf. Also das ist auch eine Partie, da gucke ich nicht dann, also ich will das nicht live schauen, aber da gucke ich auch nicht All Possessions im League Pass. Das gucke ich natürlich dann komplett. Das wird abgehen. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Weil ist du oder 0-3 und Denver ist quasi raus. Aber es gibt noch eine andere Serie natürlich, Dallas gegen Oklahoma City. Da gab es heute Nacht Spiel 2. Da steht es 1-1. Das habe ich heute Vormittag auch mir angeguckt. In All Possessions. Und Spiel 1 ist, glaube ich, relativ schnell erklärt. Und Oklahoma City hat gesagt, natürlich können wir gegen Dallas verlieren, aber wenn wir verlieren, dann verlieren wir, wenn die Herren Jones, Washington, Green, wenn die ihre Dreier treffen. Wer uns nicht schlagen wird, ist Luka Doncic und Kyrie Irving. Eigentlich auch nicht. Ne? Die werden wir so gut es geht irgendwie unter Druck setzen, defensiv. Wir werden helfen beim Pick and Roll, wenn die Lobs nicht kassieren wollen. Wie gesagt, wenn sie uns schlagen, dann bitte mit Eckendreiern von den Kollegen, die vielleicht auf dem Papier eine ganz gute Quote von da aus werfen. Aber damit können wir leben. Wir glauben nicht, dass die genug Punkte generieren, wenn wir das Pick and Roll von Luca wegnehmen, wenn wir die Lobs wegnehmen, etc. Und das hat in Spiel 1 auch funktioniert, wenn man es mal so simpel auf diese eine Geschichte runterbrechen will. Luca sah auch nicht gut aus. Ne? Scheint ein bisschen Probleme zu, also es scheint, wir wissen ja, er ist angeschlagen, sein Stepback hat nicht funktioniert. Und dann wirkt er einfach auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen, ich will nicht sagen langsam, das wäre jetzt auch falsch, er sieht ja nie wirklich schnell aus, aber ich würde schon sagen, dass er schon eher so wirkte, als würde er nicht mit dieser relativen Leichtigkeit spielen, mit der er normalerweise agiert. Und ja, und das hat man dann ja auch gesehen in den Zahlen. In Spiel 2, sagen wir noch die Zahlen dazu, also sagt 19 Punkte, minus 21 bei ihm, das war dann einfach auch sehr, sehr wenig. So, dementsprechend war Spiel 1 dann auch natürlich eine ganz klare Angelegenheit. Wenn wir jetzt aber Spiel 2-1 angucken, da kam natürlich Doncic ganz anders in die Partie. Ich glaube, hat er seine ersten 4 Würfe getroffen, wenn ich mich nicht ganz falsch zurückerinnere, 5 von 8 von der Dreierlinie. Überhaupt die Dreier war natürlich die Geschichte. PJ Washington mit 7 Dreiern, das hat, glaube ich, auch niemand auf seiner Bingo-Karte dieses Jahr. 29 Punkte, ich glaube, hat im ersten Viertel 4 Dreier getroffen. 4 von 4, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber auch, um es mal durchzugehen, Josh Green dann von der Bank, 3 von 5. Da konnte man natürlich mal verkraften, dass bei Derrick Jones bei 1 von 5 wenig los war. Und natürlich Tim Hardaway dann in der zweiten Halbzeit 17 Punkte aufgelegt insgesamt. Die Dreier sind gefallen. 18 von 37, 48,6%. Und trotzdem war es eigentlich, auch wenn es natürlich 9 Punkte waren, eine knappe Partie, auch ins vierte Viertel hinein. Obwohl die Thunder von der Dreierlinie nicht so gut funktioniert haben. Josh Giddey nur 11 Minuten, ne, war ein bisschen der Prügelknabe, auch weil Gafford ihn verteidigt hat und konnte er mehr Hilfe geben. Ne, alles in allem ja, gab es so ein, zwei Adjustments von den Mavs auch. Und Oklahoma City, wie gesagt, war die ganze Zeit dran. Ist einfach auch krass, wie viel Energie da auch von der Bank agiert wird. Ob jetzt Wiggins kam oder Williams kam, ne, Wallace. Das ist schon ein Fund, mit dem die ja wuchern können. Und am Ende, ja, haben die Mavs das bekommen, was sie wollten. Eben ein Split, also einen Sieg in Oklahoma City. Und jetzt darf man gespannt sein, wie es dann in Dallas weitergeht. Aber ich glaube, das wird im Endeffekt eine Serie sein, die von den Rollenspielern an der Dreierlinie wahrscheinlich entschieden wird. Was mich ein bisschen nach wie vor, nicht unbedingt wundert. Obwohl irgendwie wundert es mich schon. Diese Diskrepanz von Kyrie Irving, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Wir haben natürlich ein paar fantastische Spiele von ihm in der zweiten Hälfte immer gesehen, wo er einfach übernimmt und dann einfach seinen wahnsinnigen Skill zeigt. Diesmal, Spiel 2, war er ja mehr als Vorlagengeber. Ich glaube, er hat 11 Assists im Endeffekt gefragt. Aber mir kommt eben nicht aus dem Kopf, dass ich denke, hey, wenn jetzt die Jungs von der Dreilinie eben nicht so wirklich top funktionieren, kannst du dann gegen Oklahoma City gewinnen, wenn einmal entweder Luca oder Kyrie. Und nochmal, ich finde immer noch, dass die beiden sich nicht gegenseitig eben ihre Chancen erspielen, sondern sie kreieren halt für die Rollenspieler und es gelingt eben den Mavs wenig Aktionen zu fahren, wo die beiden involviert sind gleichzeitig und dann Räume für die entstehen. Das Thema hatte ich schon ein paar Mal hier aufgemacht, deswegen möchte ich es gar nicht weiter ausführen. Aber das ist was, was ich beobachte auf jeden Fall, gerade wenn die Serie jetzt halt weitergeht und die Serie halt dann weiter fortschreitet. Und vielleicht ein Wort zu den Thunder. Absoluten Respekt. Also wenn wir eben schon über die Biases gesprochen haben, die man so Richtung Minnesota hatte. Hier junge Mannschaft, keine Playoff-Erfahrung. Ich glaube, wenn man die Spiele bisher gesehen hat, man sieht da einfach wahnwitzig wenige junge Fehler, nenne ich das ja oft. Also Fehler, wo man sagt, okay, den machst du halt in 2 Jahren nicht mehr. Der einzige Fehler, der mir jetzt so klar vor Augen ist in Spiel 2, war das eine Mal, wo ich glaube, Gafford dann Backdoor geht gegen, ich weiß, irgendwer ist Backdoor weggelaufen, Shai Gilgeous-Alexander. Das war das Einzige, wo ich sage, okay, das war wirklich jetzt egregious, also wirklich so eklatant kleiner Fehler, Konzentrationsfehler. Im Gegenteil, wenn man sieht, da ist eine andere Szene noch, die mir direkt in den Kopf kommt, ich weiß gar nicht, wie viel, es war nicht so viel Ballbesitz, Zone, glaube ich, von Dallas, aber es gibt einen Zonenballbesitz, wo einfach die Thunder dann unglaublich geile Aktion halt laufen, wo so ein Screen gestellt wird, hinten quasi Richtung, also Richtung Baseline in der Ecke. Wer war das denn? Jalen Williams oder so, der dann quasi über diesen Screen rüberläuft und dann aber keiner in der Mitte der Zone den übernimmt, weil die rübergezogen werden durch eine andere Aktion. Es ist, ich müsste vielleicht ein Video dazu machen, aber einfach geiler Basketball, den sie da spielen, auch wirklich mit Köpfchen, mit Intelligenz und richtig, richtig gut. Das ist einfach auch eine tolle, tolle Serie, die allerdings längst nicht so physisch ist. Bin gespannt, ob das noch passiert, ne, mit weiteren Verlauf, dass das, weil wir haben auch gesehen, dass PJ Washington jetzt ja auch im Spiel 2 ein paar Mal aufgepostet wurde gegen Shai Gilgeous-Alexander, dass vielleicht die Mavs irgendwann auch denken, wir müssen unsere körperlichen Vorteile ein bisschen mehr noch in die Waagschale werfen. Hoffentlich auch eine lange Serie. Richtig, macht richtig Spaß. Und hoffen wir einfach, dass bei Luca, was immer da bei ihm jetzt mit dem Fuß oder Knie ist, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen lässt mit mehr und mehr Ruhe. So, und jetzt eine kurze Auszeit. Wie eingangs schon mal erwähnt, die Woche ging bei mir gar nichts sportlich. Heute mache ich auch nichts. Vielleicht morgen wieder. Das heißt aber auch, dass ich diese Woche nicht zum Yoga konnte. Und wenn ihr bei mir bei den sozialen Medien dabei wart, dann wisst ihr ja, vergangene Woche war ich zum ersten Mal beim Yoga, mit Urban Sports Club in Braunschweig da, bei Fitness First. Und ich fand es überragend. Und ich wollte den Kurs da auch wieder besuchen, weil, wie ich auch erzählt habe, auf Instagram habe ich es da gepostet. Ich wollte jetzt auch nicht der Typ sein, der da einmal irgendwie hingeht und da waren nur Frauen und dann macht er da ein bisschen mit und dann kommt er nie wieder. Nein, ich dachte jetzt so, das ist mein Kurs, das sind meine Mädels. Da möchte ich wieder hin. Das hat nicht geklappt, weil am Montag einfach gar nichts ging. Ich hoffe, dass es nächsten Montag dann, dass ich es hinbekomme. Und jetzt gucke ich aber, ob ich vielleicht sogar noch woanders irgendwie am Wochenende hingehen kann. Denn das war einfach wirklich eine Erfahrung. Ich sag mal so, die hätte ich ohne Urban Sports Club einfach nicht gemacht, weil ich nicht gedacht hätte, okay, wo kann ich denn einfach mal so schnell hingehen für einen Yogakurs? Und das ist ja momentan das Motto bei mir. Ne? Sag Dank mit 50. Ich habe angefangen mit diesen Knee-Over-Toes-Geschichten. Die kann man auch zu Hause machen, da braucht man jetzt keinen Urban Sports Club. Aber gerade zum Beispiel sowas wie jetzt Yoga. Einfach um ein bisschen die Dehnung reinzubringen in mein ganzes Fitness-Regiment hier gerade. Generell auch ein paar neue Einflüsse sich zu holen und eben auch nicht alleine irgendwie einfach nur jetzt ein Video zu Hause anzugucken, dann legt man sich da irgendwie hin und verbiegt sich, sondern eben zu einem Kurs zu gehen, zu einer Trainerin und sich da auch anleiten zu lassen. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man beim Urban Sports Club ist und da eben auch nicht gebunden ist an einen Anbieter, sondern einfach gucken kann, okay, wer ist denn hier mit im Verzeichnis drin? Wo kann ich mit meiner Mitgliedschaft hingehen? Wo kann ich einchecken? Wo kann ich danach was ausprobieren? Und eben nicht einfach nur von der Ecke stehen, sondern einfach auch mit jemandem, der sich auskennt. Wir haben auch dieses Yoga-Studio hier in Wolfsburg, aber da möchte ich vielleicht nochmal 1, 2, 3 Basiskurse machen. Und dann gehe ich da mal hin zu den Profis. Wenn ihr denkt, das klingt einfach, also auch wirklich gut, weil man was ausprobieren kann und man ist nicht direkt committed. Ja, das sage ich ja schon seit Monaten. Urbansportsclub.com, checkt's aus. Das ist meine Fitnesslösung und ich denke, ist für euch auch was. Da müsst ihr nicht mal einen Dank mit 30, 40, 50 machen, sondern einfach nur, um Sachen auszuprobieren. Und vielleicht abschließend nochmal der Hinweis, wenn ihr Arbeitnehmer seid, sprecht doch einfach mal euren Chef an oder euren Abteilungsleiter. Es gibt ja auch Firmenfitness bei Urban Sports Club. Einfach durch den Link klicken, ist in der Folgenbeschreibung. Oder schickt den einfach euren Chefs. Motivierte Mitarbeiter, die ein bisschen dehnbarer sind, weil sie Yoga machen. Klingt für mich nicht unbedingt wie die schlechteste Idee. Eine Frage habe ich hier noch in Sachen Western Conference Playoffs, bevor es in den Osten geht. Henning möchte wissen, gibt es realistische Einschätzungen, wie sehr Luca durch seine Verletzung beeinflusst wird? Und in den vergangenen Jahren gab es oftmals angeschlagene Spieler, die sich im Zuge dessen dann ernsthaft verletzten. Hast du Infos, wie der Status aussieht? Ehrlich gesagt ist mir nicht bekannt, dass es oftmals angeschlagene Spieler gab, die sich verletzt haben. Das Beispiel, was wir natürlich alle präsent haben, ist Kevin Durant. Da war damals das gleiche Bein, der gleiche Unterschenkel betroffen. Erst die Wade, dann die Achillessehne, die dann durch war. Und natürlich, da, das ist ein Komplex, dass da ein Zusammenhang da war. Das kann man sich gut vorstellen, habe ich aber damals auch schon gesagt. Natürlich wissen wir alle nicht, was die Bildgebung da damals ergeben hatte. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Gab es da wirklich einen Zusammenhang? Gab es eine Vorschädigung? Das wissen wahrscheinlich vielleicht noch nicht mal die medizinischen Experten, die das da untersucht haben. Aber das ist natürlich ein Beispiel, das lässt sich schwer aus dem Kopf bekommen, dass da wahrscheinlich was zusammenhängt. Ansonsten muss ich aber sagen, wüsste ich jetzt nicht, wer sich da ernsthaft verletzt hat. Also klar, wenn wir davon ausgehen, jeder, der sich in den Playoffs verletzt, ist irgendwie angeschlagen, weil die Saison 82 Spiele hat. Gut. Aber selbst dann würde ich nicht denken, dass wir hier eine riesige Liste an Spielern haben, die dann sich 3 Monate und noch länger ausgefallen sind. Ich glaube, das ist einfach nicht so. Erstmal, aber vielleicht zum ersten Teil. Eine realistische Einschätzung, wie sehr Luca beeinflusst wird, keine Ahnung. Wer soll die denn machen? Also heute Nacht sah es gut aus in der ersten Halbzeit, vor allem. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand realistisch irgendwas einschätzen kann. Da muss man einfach das Beste hoffen. Man muss hoffen, dass die Physiotherapeuten und wer immer ihn da in den Händen hat, dass die natürlich ihn besser kennen und seinen Körper besser kennen als jeder andere. Und dass er entsprechend Kraftentwicklung hat, dass er seine Bewegungen kommt, dass er diese Stoppbewegung haben kann, diesen Stepback. Aber wie man realistisch einschätzen will, wie sehr das beeinflusst, ehrlich gesagt, habe ich da keine Antwort drauf. Also das kann er wahrscheinlich wirklich ultimativ dann nur er selber. Und nochmal, mir ist nicht bekannt, dass wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, denn das ist ja auch so ein Punkt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das in den letzten Jahren auf einmal viel mehr geworden sein soll mit Verletzungen versus 80er, 90er oder frühe 2000er. Also ich denke, das ist wahrscheinlich eher falsch, dass wir da einen Uptick sehen. Haben wir Leute jetzt natürlich wie Embiid gerade gesehen. Kawhi Leonard haben wir vielleicht auch noch vor Augen, dass er auch oftmals nicht am Start war in den Playoffs, obwohl er vorher angeschlagen, dann war er schwerer verletzt. Aber das sind natürlich in dem Fall zwei Beispiele von Spielern, die eigentlich oft, sehr, sehr oft verletzt sind und dass die dann nach einer langen Saison, wenn das Intensitätslevel nach oben gefahren wird, eventuell sich auch wieder verletzen oder dass da eben Sachen sich verschlimmern. Na gut, das ist eigentlich klar. Es hat aber jetzt relativ wenig damit zu tun, dass jetzt irgendwie da ein Fehler im System ist. Aber kommen wir zur Eastern Conference. Und da zuerst zur Serie der New York Knicks gegen die Indiana Pacers. Ich glaube, die Serie hält bisher vieles von dem, was wir uns versprochen haben. Wie gesagt, es ist ja eine Serie Kinder der 90er, wie ich auch eins bin. Den geht natürlich das Herz auf. Ne? Spike Lee, obwohl er gar nicht viel Knicks spielt, aber ne, Lee und Reggie Miller, ne, Starks und Miller, diese ganzen Sachen, Patrick Ewing, das haben wir natürlich alles vor Augen, Dale Davis etc. New York führt 2-0, auch weil Jalen Brunson natürlich unfassbar ist. Wenn wir über Anthony Edwards viel sprechen in der Western Conference, glaube ich, muss man sagen, Jalen Brunson im Osten wahrscheinlich auch jetzt mehr Menschen im Begriff als vorher. Aber auch ein Spiel, da kann ich direkt meine erste Frage mit, oder eine Serie, eine erste Frage mit reinnehmen von Michi. Deine Meinung zu der Schiri-Performance bei den zwei Spiels Knicks Pacers, gab ja verhältnismäßig viele strittige Situationen, viele pro New York. Ich habe es vorhin angesprochen, die Pacers haben da eine Mängelliste vom Feinsten aus ihrer Sicht eingereicht mit vielen, vielen Calls, die daneben waren. Es gab ja auch Szenen, ich stelle mir so unfassbar, was da gepfiffen wurde. Vielleicht nur mal exemplarisch die Sache mit Isaiah Hartenstein. Dieses Doppeldribbel, wo er quasi mal nach vorne dribbelt. Und so wie ich es verstanden habe, oder das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass der Referee, also er dribbelt in die Richtung, der Referee steht da so versetzt dahinter. Und der hat den Eindruck, dass beim Dribbeln irgendwie Hartenstein den Ball in beide Hände nimmt und weiter dribbelt, was aber de facto nicht passiert ist. Und sagt dann, hier, Doppeldribbel. Und dann wird der Call aber zurückgenommen von dem Referee, der es besser gesehen hat. Was ja die richtige Entscheidung war. Aber ich kann natürlich auch da dann Rick Carlisle verstehen, wenn der außer sich ist, weil ein Pfiff zurückgenommen wurde, der augenscheinlich getätigt wurde, wenn vorher viele, viele Pfiffe, die entweder nicht genommen worden, zu Ungunsten seines Teams, oder eben ne, einfach falsch waren, wenn die Pacers benachteiligt haben. Gleichzeitig vielleicht einsorten wir zu Carlisle, der danach gesagt hat, naja, hier bla bla bla, kleinere Märkte müssen wir auch mal einen Pfiff bekommen, die großen Märkte werden bevorteilt. Come on, ey, das ist natürlich, also weiß ich nicht, also ich verstehe ja Frust und so, ne, auch da, aber wenn wir uns mal gucken, wer jetzt gerade in den Playoffs eigentlich noch dabei ist, so, also Oklahoma City ist kein großer Markt, Minnesota ist kein großer Markt, Denver ist kein großer Markt, Indiana ist kein großer Markt und am Ende des Tages Cleveland, ehrlich gesagt auch nicht. Gut, jetzt kann man sagen, gut, man spielt halt New York gegen Boston in Eastern Conference Finals und Dallas ist eine große Stadt, die schaffen es dann gegen Minnesota oder so. Aber das gibt das ja alles nicht her. Also wenn es diesen großen Bias oder die Riesenverschwörung gegenüber den großen Städten geben würde, ja, warum war denn New York dann über 50 Jahre, jetzt 51 Jahre nicht mehr Meister? Warum sind die Lakers denn raus in solchen knappen Spielen wie jetzt gegen Denver? Also warum haben wir da nicht 7 Spiele gesehen, nur 6 oder so? Also das ist mir einfach ehrlich gesagt ein bisschen zu billig, das dann auf so einen Bias zu schieben. Kann man sagen, hey, die Refs, die haben sich ins Boxhorn jagen lassen in New York, weil es zu laut war. Oder die Nummer hier mit der Physis, das geht zu weit. Ja, natürlich, das kann man alles sagen. Aber hör doch auf, das irgendwie hier in diese Verschwörungstheorie-Ecke zu ziehen. Aber ja, das waren stellenweise nicht zu erklärende Entscheidungen für meine Begriffe. Aber das ist ja einfach oftmals bei Fehlern einfach so, dass man denkt, oh Gott, wie kann denn das eigentlich passieren? Und dann gibt es eventuell Gründe, wie gerade skizziert, der konnte sich richtig sehen und hat auf einmal dachte halt, das wäre halt so. Darf nicht passieren. Aber ich habe nach wie vor großes Vertrauen in die Institution des Schiedsrichterwesens in der NBA. Die werden da drauf schauen. Das wird zur Sprache kommen. Und dann geht's weiter. Ich bin längst kein Freund von solchen Make-up-Geschichten. Also, dass man sagt, okay, jetzt wurde halt Indiana hier zweimal benachteiligt. Jetzt benachteiligen wir mal die Knicks mal dann, wenn wir in Indiana spielen. Das finde ich, sollte nicht so sein. Da hatten wir auch schon ne, bei Knicks gegen Philly ne, so Geschichten. Von daher, ich komme mal zum Anfang zurück. Ich hoffe einfach, dass das Rad ein Stück zurückgedreht wird, was eben Physis angeht. Nochmal klar gemacht wird, okay, festhalten, Kontakt beim Wurf, das ist faul, das muss gepfiffen werden, egal wie viel Physis wir zulassen. Und wenn wir das hinbekommen, glaube ich, dann sind wir schon ein gutes Stück weiter. Da wird es immer noch Fehler geben, gar keine Frage. Auch manchmal vielleicht Fehler, die einfach nicht zu erklären sind auf den ersten und zweiten Blick. Aber ja, gut war das bisher nicht. Also generell, glaube ich, eine schwere Woche für die Referees in der NBA. Picassi fragt, kann New York das krafttechnisch überhaupt durchstehen nach der Verletzung und der ohnehin, also nach den Verletzungen, also OG Anunoby ist zum Beispiel auch jetzt draußen und Bogdanovic ja auch schon und den ohnehin schon kleinen Reihenrotationen, wird Burks OG Anunobys Minuten übernehmen. Ich sehe noch große Chancen für die Pacers unter den gegebenen Umständen. Was meinst du? Letztlich liefern beide Mannschaften sich eine traumhafte Serie und es tut mir jetzt schon für den leid, der ausscheidet, egal wer es ist. Ja, so leid, was ihm es leid tut, aber klar, beide geben Gas, jetzt ist auch nichts passiert. Ich meine, New York hat 2 Spiele gewonnen, jetzt kann Indiana ausgleichen zu Hause und dann haben wir eine richtig geile Serie. Und New York, ja, gehen so ein bisschen die Spieler aus. Ne? Also im Endeffekt spielt ja Thibodeau jetzt mit 7 Leuten. Ne? Das ist ja auch schon mehr ein Running Gag bei den Pressekonferenzen, dass Josh Hart quasi durchspielt. Ne? DiVincenzo, Brunson, wenn er nicht gerade eine halbe Partie in der Kabine ist. Von daher, ja, ich denke, das ist natürlich keine komplett offene Serie. Also müsste man jetzt mal 4 von 5 Spielen gewinnen. Aber das ist jetzt schon, natürlich ist das eine Serie, die nicht entschieden ist. Das muss man ganz klar so sagen. Und krafttechnisch, ich meine, der Vorteil ist jetzt, dass man natürlich stellenweise ziemlich, also nicht ziemlich, aber schon ein bisschen mehr Zeit hat als zwischen jetzt 2 regulären Saisonpartien. Aber wenn du 48 Minuten nehmen musst oder 46 plus oder so jedes Mal, das, ich denke schon, dass sich das halt aufaddiert. Ne? Momentan ist es nicht zu sehen, auch in den 4. Viertel, glaube ich, agieren sie ja ganz, ganz gut. Aber das muss man beobachten. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht unbedingt, warum Alec Burks jetzt überhaupt gar nicht spielbar sein soll. Ich denke, dass durchaus da Minuten bereitstehen sollten. Aber ich sage mal so, Tom Thibodeau ist jetzt auch nicht so viel bekannt, dass er bei solchen Geschichten, so, dass er sag mal, sein Vertrauen jetzt auf einmal neu verschenkt. Also wenn wir gucken, wer von der Bank kommt noch, ne, Jericho Sims, Shake Milton, Daquan Jeffries heißt er, glaube ich, ne, und Diakite. Ich meine, Sims brauchst du jetzt nicht. Obwohl, der hat ja auch schon stellenweise gespielt. Robinson ist nicht dabei. Vielleicht sieht man von Sims ein bisschen mehr, aber Achiuwa macht das ja gut und glaube ich, brauchst auch eher die kleinere Aufstellung gegen die Big Men der Pacers. Naja, und Burks. Ja, also ich sag mal so, es geht um Thibodeau. Worüber reden wir hier? Der wird wahrscheinlich weiterhin einfach seine Jungs reinwerfen, es sei denn, man hat vielleicht eine relativ hohe Führung oder so. Vielleicht springt er dann mal über seinen Schatten. Aber das kann natürlich auf Wiederverlage kommen, denn also ich weiß nicht, inwiefern er, ich will es auch nicht starten hier, aber ich weiß nicht, inwiefern er, wie connected er ist mit seinem medizinischen Stab. Also ob die jetzt mit ihm sagen, pass mal auf, ey, Josh Harts Werte sind gerade so fucking im Keller, der kann nicht 40 Minuten gehen, sondern sonst kassieren vielleicht eine Verletzung. Ob er darauf hört, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, will auch nichts herbeireden. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das kann natürlich zu einem Problem werden, gerade bei dem Speed, den die Pacers an den Tag legen, defensiv. Ich bin sehr gespannt, wie Spiel 3 da läuft. Pat Raskas fragt, wie erklärst du dir denn die sehr guten Leistungen von Josh Hart in den Playoffs? Seine Punktausbeute ist im Vergleich zur regulären Saison um 8,6 auf insgesamt 18 Punkte pro Spiel gestiegen. Vor allem aber ist seine Dreierquote deutlich gestiegen von 31 auf 43,9%. Ich rufe die Zahlen mal nebenbei auf. Das ist aber in der Tat natürlich so, dass er jemand ist, der da einfach momentan unglaublich abliefert. Also wirklich wahnsinnig investiert und hat während der Saison 9,4 Punkte gemacht. Wie gesagt, jetzt sind es 18, 13 Rebounds, 12,8, 5,3 Assists und eine Dreierquote von 43,9% bei 5 Versuchen. Das sind natürlich verrückte Zahlen. Und auf 36 Minuten hochgerechnet sind es 14 Punkte, 10 Rebounds. Die Dreier natürlich gleich. Das Ding ist, wenn man dann 36 Minuten mal sich die Regeln so anguckt, dann sind es 10 Punkte und 9 Rebounds. Also bei den Rebounds ungefähr gleich, aber die Punkte sind halt mehr. Und das ist ungefähr dann auch die zu erklären mit der Dreierquote. Ich denke, dass eventuell der Augentest hergibt, dass natürlich durch Jalen Brunson und die Art und Weise, wie ich nochmal, glaube ich, die Offensive mehr auf ihn jetzt zugespitzt hat in New York, dass wir eventuell davon sprechen sollten, dass bei Josh Harts Dreierquote ein Faktor ins Spiel kommt, nämlich he's open for a reason. Also wenn wir uns angucken, wer nochmal in der regulären Saison, ne, wer da die Top-Dreierschützen waren von den Jungs, die dabei sind, dann ist natürlich Brunson zu nennen, aber Brunson hat so den Ball die ganze Zeit, den müssen wir eigentlich nicht, müssen wir übersprechen. Dann aber DiVincenzo mit 40%, den lässt du natürlich nicht offen. Anunoby, jetzt nicht dabei, aber war ja länger dabei, 39,4, lässt du auch nicht offen. Miles McBride, 41%, lässt du auch nicht offen. So, und dann sind wir bei Achiuwa 26, Hartenstein 33 und Hart 31%. So, und ich denke, da liegt die Erklärung. Ne? Von denen, die du offen lassen kannst an der Dreilinie, ist Hart wahrscheinlich erste Wahl gewesen, weil alle anderen einfach wahnsinnig von draußen geballert haben. Es hat eine heiße Phase gerade, ist auch nicht so, dass er nicht werfen kann. Bei ihm ist es ja so, dass sein Wurf, glaube ich, rein von der Technik her auch so ein bisschen einer ist, der mal trifft und mal nicht. Vergangenes Jahr, habe ich gerade rausgesucht, waren es 37,2%, sagt dieses Jahr 31%. In seinem ersten Jahr waren es 39,6%, danach waren es immer so 33, 34. Von daher, das ist jetzt einfach, ich glaube, er ist sehr offen, hat gerade eine gute Phase mit seinem Wurf. Aber ich glaube, es kann auch genauso gut dann auch einfach mal nicht so sein. Aber es hilft natürlich, wenn du weißt, du bist offen. Es hilft, wenn du ein paar Dinger triffst und sagst, okay, sobald der Ball hier ist, ich bin frei, ich werf sofort. Manchmal ist ja so ein gewisses Zögern, ein gewisses Nachdenken, ein gewisses erstmal die Situation lesen müssen, ein Nachteil für den Schützen. Und bei Hart läuft momentan einfach alles wahnsinnig gut zusammen. Max fragt, hat Jalen Brunson einen geheimen Vertrag mit der NBA, welcher das Doppeln gegen ihn untersagt? Oder warum bekommt bislang kein Team den Ball aus seinen Händen? Das hat sicherlich auch mit den Dreierschützen zu tun. Aber ja, ich denke, das ist sicherlich eine Taktik, die Indiana bemühen sollte eventuell. Wir reden natürlich aber bei Indiana nicht unbedingt von der besten Defensivteam. Wenn ich mich richtig erinnere, hat es ja Philly ab und zu mal auch gemacht. Aber nochmal, wenn du dann halt freie Dreier kassierst, dann gehst du vielleicht auch nicht unbedingt dahin und doppelst dann, weil du dann denkst, okay, also, dann soll er halt seine wilden Dinger treffen. Dann leben wir lieber damit, als mit freien Dreiern von Leuten, die es ganz gut können. Aber ich denke auch, dass man da zumindest ihn so attackieren könnte, dass er den Ball mal aus der Hand geben muss und vielleicht ein bisschen Rhythmus rauskommt. Frage ist, die Pacers ist das richtige Team dafür. Ne? Wie gesagt, mit den defensiven Problemen, die sie da haben. Ich meine, TJ McConnell ist natürlich sehr, sehr physisch. Ist er vielleicht einer, der dann noch ein bisschen mehr dann jetzt den Zuschlag bekommt. Bin sehr gespannt, was sie sich da in Spiel 3 ausgesucht haben, ehrlich gesagt. Horst Gärtner fragt, warum polarisieren die diesjährigen Knicks so sehr? Gibt kein Team, zu dem sich nicht Fans und Experten so positiv wie negativ äußern? Warum holt das Team New York so ab? Ich habe an Spieltagen 20 WhatsApps von Freunden aus New York, von denen ich nie was zum Basketball bekommen habe. Jetzt kommt der zweite Teil der Frage zu sagen, ja, das sind die klassischen Bandwagon-Fans, die, wenn ein Team Erfolg hat, sind sie die größten Anhänger. Und wenn es nicht gut läuft, trashen sie die auf Social Media. Oder es kümmert sie halt nicht. Spaß beiseite, ich kenne deine Kollegen nicht. Aber klar, wenn New York Knicks Team gut ist, dann springt die Stadt darauf an, weil er in New York gefühlt jeder irgendwie schon mal einen Ball in der Hand hatte, jeder irgendwie ein Gefühl hat für Basketball. Basketball, gerade Manhattan, ist natürlich auch allgegenwärtig ihm durch die Knicks. Und die Stadt sammelt sich natürlich gern hinter einer Mannschaft, die einfach funktioniert und die Bock hat und die auch so spielt, wie die Knicks gerade spielen, eben mit Power, als Underdogs, als Arbeiter. Das ist Knicks Basketball. Was die Experten angeht, ich glaube gerade TNT ist da, die geben ja den Knicks nicht unbedingt ihre Blumen gerade. Kann ich aber auch vollkommen nachvollziehen, ehrlich gesagt. Klar, die Serie gegen Philly war nice. Also da kann, glaube ich, keiner irgendwie sagen, dass es in der ersten Runde eine Enttäuschung war. Das wäre auch in den Conference Finals keine Enttäuschung gewesen, diese Serie, so wie sie gelaufen ist. Aber ich glaube, was einigen Beobachtern so ein bisschen sauer aufstößt, ist dann auch die Art und Weise, wie dann stellenweise auch Schiedsrichterentscheidungen pro Knicks dann gewissen neuralgischen Punkten dann geholfen haben. Ich sage nicht, dass sie bevorteilt wurden. Ich sage nur, dass es da Fehlentscheidungen gab. Die gab es auch in Richtung, in die andere Richtung, wenn man sich an die Schrittfehler von, oder den Schrittfehler von Maxi erinnert. Aber ich glaube, sowas hängt vielleicht einigen Experten noch nach. Und dann einfach die Tatsache, dass das kein Superstar-Team ist. Ich glaube, das ist bei vielen Beobachtern dann einfach tief drin, dass sie sagen, na gut, die haben Brunson, der macht sein Ding, die haben ganz tolle Rollenspieler, die spielen aber alle irgendwie 48 Minuten, das ist keine tiefe Mannschaft, die haben nur 7 Leute, die eben momentan aufs Feld können. Und wenn ich andere Teams sehe, was ich wie Minnesota oder auch OKC, Dallas, da sehe ich einfach mehr Qualität, ich sehe mehr Star-Power, deswegen habe ich die vorne und ich sehe jetzt New York nicht als Meisterschaftsfavoriten. Und wir haben nur Boston noch in der Eastern Conference, die wir alles weggenagelt haben bisher. Warum soll ich mich mit New York großartig beschäftigen? Denke, das ist der Hauptgrund, warum es da vielleicht nicht die große Liebe im Sinne von, hey, die können auch Meister werden oder die können Ost-Champion werden, gibt. Ansonsten denke ich aber nicht, dass man sich großartig negativ über New York äußern kann. Also im Sinne von, dass die keinen schönen Basketball spielen und dass die irgendwie nicht dahin gehören, wo sie jetzt gerade sind. Wüsste ich nicht, wo das jetzt verbalisiert wurde, zumindest nicht von Pressemenschen. Von daher, ja, freuen wir uns einfach, dass die Serie da weitergeht und hoffentlich Spiel 3. Also ich sag, mir ist egal, wer gewinnt, aber ich würde mich aber freuen, wenn die Pacers das gewinnen, dass wir nicht 0-3 haben. Genau wie mir freuen würde, wenn Denver gewinnt, weil ich einfach Serien sehen will, die tiefer reingehen in die Spiele, weil dann einfach auch, wie soll ich das sagen, mehr passiert, mehr zu sehen ist. Kommen wir zu Boston gegen Cleveland. Da heute Nacht 1-1. Und ich möchte es relativ kurz machen, was das angeht. Celtics gonna Celtic. Ne? bei dem Spiel, was sie gegen Miami abgegeben haben, habe ich noch gesagt, ja gut, ne, war ein Spiel, wo man sagen muss, ja, die eine haben anders getroffen, leicht Schulter genommen, Punkt. Ist halt so passiert, ne, die wenigsten Teams gehen 4-0, 4-0, 4-0 und dann ne, gewinnen sie Titelträger. Aber das ist auch vielleicht ein bisschen zu einfach. Also, ich finde, diese Celtics werden eventuell ein Problem haben, vielleicht sogar schon in den Conference Finals. Und das ist, dass sie nicht großartig getestet werden. Ne, Porzingis ist nicht dabei, sie haben mit Spiel 2 verloren, von daher hört sie auf den ersten Blick erstmal blöd an, aber die werden nicht getestet. Die haben noch, also die haben gerade verloren, das ist ja der Test. Nee. Wenn die wieder 4-1 durchgehen, und Cleveland nach dem einen Tag, wo in der Dreilinie alles lief, wo Mitchell überragend war, wenn sie dann einfach jetzt, keine Ahnung, Spiel 3 verlieren, vielleicht sogar Spiel 4 auch zu Hause verlieren, dann ist das Ding in 5 durch, dann hat Boston sicherlich eine tolle Leistung gebracht, eine gute Leistung gebracht, aber sie haben sich nicht wirklich durchkämpfen müssen durch wirkliche Struggles. Also, weil die fangen für mich nicht an, wenn du ein Spiel verlierst, sondern das fängt für mich eigentlich wirklich erst an, wenn du auch mal hinten liegst in der Serie, ne, du wirklich auswärts gewinnen musst, etc. Diese ganzen Geschichten. Und das haben wir ehrlich gesagt so jetzt noch nicht gesehen. Ne? Also das ist jetzt natürlich bitter, auch weil natürlich so alte, wie soll ich das sagen, Krankheiten wieder aufgebrochen sind im Sinne von, naja, wie kann das denn sein, dass er dann, wenn es an der Dreierlinie nicht funktioniert, trotzdem immer wieder an die Dreierlinie geht? Das ist, fand ich zumindest mein Begriff jetzt nicht so, dass da keine andere Möglichkeit gewesen wäre, als einen Dreier zu nehmen. Wie gut ist denn Jason Tatum jetzt eigentlich? Wie gut sind denn eigentlich Jason Tatum und Jaylen Brown? Also jetzt nicht unbedingt individuell, sondern als Duo dieser Mannschaft, die in der regulären Saison alles weggefiedelt hat, inwiefern können die denn so eine Serie jetzt übernehmen? So, das können wir eventuell jetzt sehen. Und sagt, keine Ahnung, wenn sie jetzt 4-1 gewinnen und Cleveland liefert jetzt nicht den großen, hat nicht den großen Punch nochmal über jetzt, wie es bei Miami ja auch war, da können die beiden ja jetzt nichts für. Aber ich möchte es einfach mal sehen, dass die, wenn so ein Spiel läuft wie das jetzt hier, dass sie die richtigen Antworten haben. Und das gilt natürlich auch für Joe Mazzulla. Und gefühlt sagen wir, dass wir über dieses Team eigentlich auch seit der Finalteilnahme gegen die Warriors. Von daher vielleicht direkt die Frage von Henning Fechner ist er, glaube ich. Ne? Frisch nach dem Celtics-Game heute Nacht wüsste ich mal gern, warum Boston einfach sein Potenzial nicht immer abruft. Genau wie gegen Miami gibt man Spiel 2 zu Hause her. Ich als Celtics-Fan bin einfach nur enttäuscht. Ja, also ich bin da ein bisschen auch überfragt, weil man ist natürlich in der Huddleton nicht dabei und was will man dann sehen, dann was dann die NBA so reinspielt. Das ist ja alles dann über, es wird ja alles, das sind ja keine Auszeiten oder keine Ansprachen, die jetzt die vollkommen real sind. Das sind natürlich real, das ist nicht von der KI oder so, aber das ist ja alles, geht ja alles vorher durch die Hände des Teams selber und nochmal dann durch die Hände der NBA, wenn ich richtig verstanden habe, auf jeden Fall durch das Hände des Teams. Und wenn da kontroverse Sachen drin sind, dann wird das ja auch nicht gezeigt. Also ich würde mich interessieren, wie wirklich eine Ansprache von Joe Mazzulla ist in so einer Partie, wo es nicht läuft. Oder wo die einfach sich in die Dreilinie stellen und sagen, wir chucken einfach jetzt hier, bis wir dann doch irgendwie gewinnen. Und das ist halt schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall bin ich auf die Reaktionen in Spiel 3 gespannt. Und vielleicht sind sie auf eine gewisse Art und Weise gelangweilt. Vielleicht brauchen sie erstmal einen richtigen Härtetest, wo sie hinten liegen. Allerdings haben wir es vergangenes Jahr ja auch schon gesehen und in anderen Saisons ja auch, dass sie relativ spät erst begriffen haben, was sie eigentlich stark macht. Und vergangenes Jahr haben wir viel dann auch bei Mazzulla abgeladen. Diesmal hat er natürlich auch einen Trainerstab mit mehr Erfahrung. Also ich bin eigentlich auch enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite, nochmal, wie viele Teams gehen ne? Moses Malone, wie viele Teams, ich meine, selbst Kobe und Shaq sind damals, haben auch gegen Spiel 2 in den Finals gegen Sixers verloren. Also ganz, ganz selten sweept man alles so weg, dass wenn man klar die bessere Mannschaft ist in den Playoffs. Aber besten Fall ist es einfach jetzt ein bisschen Unterforderung und nicht ganz ernst genommen. Im schlimmsten Fall ist das Gesicht der Celtics, die wir in den letzten paar Jahren auch schon gesehen haben. Deswegen auch die Frage von Thomas Möverstedt. Sollten die Celtics ihre Zielmeisterschaft weit verfehlen, würdest du dann, dass du Jaylen Brown und Jason Tatum aufbrechen, da Donovan Mitchell in Cleveland noch nicht verlängert hat, könnte man ihn ja vielleicht im Paket gegen Jaylen Brown traden. Ja gut, hätte, wenn, dann könnte, kann man natürlich jetzt viel sich überlegen und da Trade Machine rumspielen. Fakt ist, wenn sie, also ich sag mal so, Zielmeisterschaft weit verfehlen, ich weiß nicht, was weit jetzt wirklich heißt, sagen wir mal, sie kommen nicht in die Finals. Das wäre vielleicht dann so, was weit verfehlen heißt. Dann könnte man sicher darüber nachdenken, ob man Jaylen Brown abgibt. Mhm. Kommt man in die Finals und verliert gegen ein tolles Minnesota-Team? Weiß nicht, ob es dann solche Überlegungen gibt. Ihr kennt aber auch meinen Standpunkt. Als General Manager höre ich mir immer erstmal alles an, auch wenn ich vielleicht nicht proaktiv irgendwo anrufe, um Jaylen Brown jetzt hier anzubieten. Aber natürlich müsste man dann überlegen, wenn man es nicht geschafft hat, wenn man früher ausscheidet von den Finals, ob man irgendwas an der Statik dieser Mannschaft ändern muss. Und weil man natürlich auch über dem Salary Cap liegt, hat man natürlich auch nicht die großartigen Möglichkeiten, jetzt da großartig noch Free Agency oder sowas zu bemühen und dann nachzuladen. Und außerhalb von Tatum und von Brown, klar kann man Jrue Holiday oder sowas traden, aber das ist, also wenn, dann wird es wahrscheinlich wirklich um Brown halt drehen. Namen wie Mitchell wäre sicherlich einen, den man da nennen könnte. Aber bringt einen das dann hundertprozentig weiter? Man hat natürlich dann eher einen Guard und einen Forward, den man zusammenpaaren könnte. Von daher wird es sicherlich passen. Nicht, dass jetzt Brown kein Guard ist, aber seine Fähigkeiten am Ball sind ja nun auch gerade mit der linken Hand etwas beschränkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das da, wenn sie wirklich nicht in die Finals kommen, dass da Überlegungen gibt. Aber ich denke, alles Finals aufwärts, also ob man jetzt Meister oder Zweiter wird, da würde ich nicht davon ausgehen, dass da was Großes in dieser Hinsicht passiert. Hoshi fragt, welche Anpassung hat dich in allen bisherig gelaufenen, beziehungsweise laufenden Serien am meisten überrascht? Ich weiß gar nicht, ob es so diese eine krasse Nummer gab, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, das ist unfassbar. Also sowas wie damals zum Beispiel die Box and One von Nick Nurse gegen Golden State oder das Golden State damals gegen Cleveland komplett klein gespielt hat mit dem Lineup of Death direkt von Anfang an. Das sind ja solche Sachen, die dann so einfach so hängen bleiben. Ne? Ob man jetzt, was weiß ich, ab und zu mal eine Zone einwirft, generell, die man schon das ganze Jahr wie ab und zu mal gespielt hat, ob man jetzt, Daniel Gafford einsetzt gegen Giddy. Das war schon einigermaßen bemerkenswert, wenn ich ehrlich bin. Das kann aber auch Recency Bias sein. Ich denke, ist auch vielleicht Recency Bias, aber dass Mark Daigneault George Giddy in der zweiten Halbzeit, also nicht in der Startformation hatte und dann auch, glaube ich, extrem wenig hat spielen lassen, wenn ich richtig erinnere, ja. Das fand ich einigermaßen bemerkenswert, weil das schon recht selten passiert, dass Spieler, die klar in der Rotation sind, auch Starter sind, dann so rausgenommen werden. Jetzt können wir natürlich gucken, wie die das machen jetzt in Partie 3. Dass er jetzt ein Zielspieler sein würde, in der defensiven Bemühung von Dallas, das war ja klar. Aber wie gesagt, als Trainer dann so zu reagieren und sagen, okay, das klappt gerade nicht, dann nehmen wir dich halt raus. Was ja irgendwie auch okay ist, ist ja Traineraufgabe, aber ne, bei den ganzen Befindlichkeiten, die oft damit auch reinspielen, ist das schon was ich dann schon sehr bemerkenswert fand bis jetzt. Sonst, ich überlege gerade, ob irgendwas einfällt noch. Nee, das wäre so das Erste, was ich denke, ehrlich gesagt. Hendrik fragt, das ist die letzte Frage für diesen ersten Teil, wann sind deine nächsten Einsätze auf The Zone? Das dauert ehrlich gesagt noch ein bisschen. Ich bin erst wieder am Sonntag, dem 19.05. dran. Also ich weiß auch noch nicht, welches Spiel, ich weiß nicht, welche Uhrzeit. Es ist wohl so, dass wenn es siebte Spiele gibt, die sollen dann um 21.30 Uhr stattfinden oder eines davon. Das wäre natürlich geil, wenn das zustande kommt nächste Woche, aber ich weiß es exakt. Das kann sich auch ändern, vielleicht habe ich nächste Woche gar keinen Einsatz. Stay tuned, sobald ich das weiß, haue ich das raus. Was ich aber weiß, schon mal der Hinweis, heute Abend ab 20 Uhr und morgen und übermorgen, weil was soll ich alleine zu Hause machen, gibt es Livestreams. Heute Abend ab 20 Uhr den NBA Live Fragenstream presented by Tissot auf YouTube oder auf Twitch. Und dann Samstag und Sonntag sind ja jeweils Spiele um 21.30 Uhr. Jeweils ab 21.15 Uhr mache ich den Stream an, mache einen Watchalong mit euch, ganz normal bei Twitch und bei YouTube. Sonntag kommt auch noch Dean dazu. Der geht Samstag Fahrrad fahren, aber Sonntag ist er mit dabei. Da quatschen wir einfach über die Spiele, was wir so sehen. Gucken das, also jeder guckt das für sich alleine. Ne? Wir machen es nicht über Playback, weil es zu umständlich ist mit VPN und so. Und das auch alles presented by Tissot. Also Triple Header im Stream dieses Wochenende. Könnt ihr euch drauf freuen. So, ich mische das Ganze jetzt ab. Dann, während ihr das Ganze jetzt hier gehört habt, wahrscheinlich seid ihr schon fertig. Wahrscheinlich ist der zweite Teil auch schon da mit den Fragen zur Offseason, der Miami Heat etc. pp. Darauf könnt ihr euch auch freuen. In diesem Sinne, bis gleich. Oder bis heute Abend oder bis zum Wochenende. Haut rein. Ciao. Look at this. That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance.